Ich möchte heute ein Wort mit euch teilen. Vielmehr möchte ich uns in Epheserbrief heute reinnehmen, weil ich selber so berührt worden bin in dieser Woche durch den Epheserbrief. Wenn ihr Bibeln dabei habt, wenn ihr Handy-Apps, Bibel-Apps auf eurem Handy habt, dann zückt es raus. Wir haben im Moment keinen Beamer, von dem her können wir auch die Bibelstellen nicht hier anschmeißen. Was aber in Ordnung ist, weil ihr habt ja Bibeln. Habt ihr welche? Epheser 3. Ich starte mal mit Epheser 3 ab Vers 9. Und ihr müsst euch mal hineindenken in so eine Situation, wenn Paulus nicht vor Ort sein kann, um eine Gemeinde einfach von Punkt A zu Punkt B zu bringen, dann hat er einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, was er heute machen würde. Vielleicht würde ein Facebook-Call draus werden oder Zoom oder eine E-Mail. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er den Anspruch oder er sieht die Gemeinde in Ephesus, die, sie hatte ja keinen religiösen Background. Es waren echt frisch Bekehrte. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wann dann der Brief geschrieben wurde, mit Sicherheit auch ein bisschen später erst. Aber er sieht die Gemeinde, wo sie steht, und er möchte sie hinbringen zu einem anderen Ort. Also er sieht Potenzial zur Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass das die ganze Bibel auch für uns bedeutet, oder? Also dass Gott uns sieht, wo wir jetzt stehen, und uns aber weiterbringen möchte. Es ist eigentlich eine coole Vorstellung, oder? Wir haben jemanden, wir haben etwas, wo uns weiterbringt. Wir brauchen niemals stehen bleiben. Ist es gut oder schlecht? Es sollte gut sein für uns. Stehen bleiben ist immer Rückschritt, immer. Du kannst nicht wirklich stehen bleiben, du wirst immer zurückfallen. Und deshalb, Heiliger Geist, wir beten, dass du uns heute nimmst und wirklich nach vorne bringst, weiterführst durch dein Wort. Und wir lieben dein Wort, von dir inspiriert, Heiliger Geist. Und wir sagen Ja dazu. Wir sagen Ja zu Veränderung. Wir sagen Ja zu den Schritten, die du mit uns gehen möchtest. Wir sagen Ja dazu. Sagt mal Ja. 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 Wir sagen Ja dazu. Ja. Es ist mein Auftrag, sagt Paulus hier, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also wenn Paulus hier schreibt, dass es sein Auftrag ist, den Menschen die Augen zu öffnen, wie der Plan Gottes verwirklicht wird, dann sage ich jetzt dazu, ja, Gott, ich möchte unbedingt, dass du mir die Augen öffnest für den Plan Gottes. Für deinen Plan, Herr, wie du das, was du dir gedacht hast, verwirklichst hier auf Erden. Auf jeden Fall, oder? An einer anderen Stelle, also in einer anderen Übersetzung steht hier, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Ein bisschen altertümlicher ausgedrückt. Macht aber nichts, aber diese Umschreibung von himmlischen Orten finde ich sehr schön. Himmlische Orte. Die Christen damals in Ephesus wussten genau, was damit gemeint war. Wir in der westlichen Welt haben oft so unsere Schwierigkeiten. Ich meine, wir sind Pfingstler, wir sind Charismatiker, ja, und keine Ahnung, wie man uns in irgendeine Schublade pressen wollte, wenn wir es denn zulassen. Ich weigere mich immer. uns irgendeine Schublade reinzupressen. Wir hatten erst letztens haben wir jemanden getroffen, als wir um unseren Seen gelaufen sind. Ach, die wollten uns so gerne in eine Schublade reinpressen. Ja, was seid ihr denn jetzt? Ja, wir haben uns schlichtweg geweigert. Wir glauben an Jesus, wir glauben an die Bibel, wir glauben an die Fülle des Heiligen Geistes. Wir sind Kinder Gottes. Wir glauben, dass das, was damals für die Gemeinde entstanden ist, dass das genauso unser Maßstab jetzt für hier ist. Wir glauben an das Übernatürliche. Amen. Und so wusste damals die Christenheit in Ephesus, sie wusste mit dem Begriff der himmlischen Welt, den himmlischen Örtern etwas anzufangen, weil das Übernatürliche oder das, was es zusätzlich zu dem Sichtbaren gibt, war damals selbst für Ungläubige einfach schlichtweg normal. Also diese himmlischen Örtern, in denen Engel, in denen Dämonen und sogar die nun jetzt auch die Gemeinde tätig wird, das ist mit den himmlischen Örtern gemeint. Und als sie die Ermahnung hörten, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, wie es dann später heißt, sondern gegen Fürsten, gegen Mächte der Finsternis, da wussten sie, dass es ein direkter Bezug ist zu den real existierenden geistlichen Kräften, die in der gleichen Atmosphäre wirken wie die Gemeinde Gottes. Das war völlig normal für die. Das musste man nicht jetzt erst großartig erklären oder nochmal belegen mit irgendwas. Weil dort der Krieg geführt wird an den himmlischen Orten, sollten wir gründlich damit vertraut sein. Meint ihr nicht auch? Was bedeutet das? Was sind die himmlischen Orte? Was ist unser Stand? Sonst kann all das, was wir wissen, unnütz sein, weil uns Dinge oder aufgrund dessen, was wir nicht wissen. Darüber müssen wir mal nachdenken. Oh, ich liebe so Actionfilme, ja, wo Leute, also diese stählernen Helden, ja, wie nennt man es, 007, ein Agent, ja, die dann, was weiß ich, alle möglichen sportlichen Herausforderungen meistern, vorbereitet sind in jeder Kampftechnik, ja, für jede Art von Herausforderung. Und dann kommt der Feind aber plötzlich durch eine ganz andere, völlig unerwartete Tür und er schubst diesen Helden mal eben um. Was er nie, womit er nie damit gerechnet hat. In dem Film siegt natürlich immer der Gute, das ist ja super, ne? Aber in der geistlichen Welt ist es nicht so. All das Wissen nicht, nützt uns nichts, ja, wenn der Feind uns angreift in einem Gebiet, wo wir kein Wissen haben. War das jetzt verständlich für euch? Ja? Deshalb brauchen wir ein Verständnis darüber, was die himmlischen Orte sind. Wenn wir an den Himmel denken, dann meist so an ein weit entferntes Reich, wo Gott thront. Ja, vielleicht denken wir an unsere zukünftige Heimat, die wir Gläubigen im Himmel haben werden. Aber es ist total interessant, die Hotspots in der geistlichen Welt, also wo wirklich Dinge passieren, wo Erweckung geschieht, wo wirklich zahlreiche Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, das sind Länder, für die himmlischen Orte, also die unsichtbare Welt, viel realer ist als für uns in der westlichen Welt. Ist das nicht interessant? Dieses sich vor Augen, dieses Bewusstsein, es gibt es. Und es gibt es nicht nur, sondern es dringt hinein in unser aller Leben. Selbst für uns, die wir das kennen, ist es vielleicht so eine Randerscheinung. Ja, das gibt es ja auch, das Unsichtbare. Ja, das gibt's, also irgendwie muss man sich ab und zu mal damit beschäftigen. Aber Leute, die himmlischen Orte sind viel realer wie das, was wir im Hier und Jetzt erleben. Und deshalb müssen wir wissen, dass wir uns im Krieg befinden. Wir müssen wissen, wo sich dieses Schlachtfeld befindet. Und ich glaube, dass es tragisch wäre, wenn wir die besten Waffen zur Verfügung bekommen haben, sie aber ungeladen sind oder wir auf das falsche Ziel richten. Und um das geht es mir heute. Seid ihr mit dabei? Seid ihr mit dabei? Ich möchte euch so ein bisschen bei Stange halten, das ist der falsche Ausdruck. Aber ihr müsst mir heute mal die Chance geben, einen Weg mit euch zu gehen. Das Ziel wird euch völlig überraschen. Ihr werdet jetzt überhaupt nicht auf das kommen, wo ich eigentlich hin will. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Epheser 2, Vers 2, in denen ihr einst wandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Meine Güte, sind manche Bibelübersetzungen holprig und verschachtelt. Aber ich möchte euch das aufdröseln. Hier ist die Rede von dem Fürsten der Gewalt der Luft. An einer anderen Übersetzung heißt, warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz hier lesen, was bei mir in der neues Leben heißt. Da steht es, glaube ich, etwas verständlicher. Kleinen Moment. Epheser 2, Vers 2. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. In einer anderen Übersetzung heißt es, der im geistlichen Bereich, im übernatürlichen Bereich regiert. Hier ist die Rede davon, dass vor dem Tod und vor der Auferstehung von Jesus Christus dieser Fürst, ja, er wird in manchen Übersetzungen mit Fürst beschrieben, eine Gerichtsbarkeit, also eine Autorität hat über den himmlischen Orden, also über das, worüber wir heute sprechen wollen. Und er wird Fürst bezeichnet, das ist ein Rang, der hier angedeutet wird. Und die Macht der Luft ist quasi sein Gebiet, sein Autoritätsbereich. Das ist den übernatürlichen Bereich. Also dieser übernatürliche Bereich wurde beherrscht von einem Fürsten der Luft bezeichnet. Und auch euch beschreibt Paulus, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, heißt es ein Vers vorher. Also wir alle gehörten dazu. Jeder Mensch, der geboren wird, außer Jesus, wird zuallererst wie in einer Art, also Paulus bezeichnet ja, wir waren tot. Also wir sind alle in einer Art geistlichen Grab. Ja, wir sind nicht wirklich lebendig. Ohne Jesus fehlt uns das eigentliche Leben. Stellt euch das mal buchstäblich wie ein Grab vor. Ja, wo jeder Mensch hineingeboren wird, außer Jesus. Okay? Aber, sag mal aber, Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Diese Menschen im Grab liegend, also tot, ne? Sie laufen natürlich rum, also sie liegen nicht im Grab, aber sie sind tot wegen der Sünde. Diese Menschen sind Gott so wichtig, dass er alles gab, nämlich seinen Sohn, um sie tatsächlich von dem Tod, also von ihrem geistlichen Tod aufzuerwecken und mit ihm herrschen zu lassen in den Himmel, mit ihm sitzen zu lassen in den Himmel. Ist das nicht cool? Wow, wow, wow. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. 1. Johannes 4, Vers 9. Also Gottes Interesse an den verlorenen Sündern war so stark, aber auf der anderen Seite trieb Gott das in ein Dilemma rein. Das Dilemma war, wie können Menschen, die quasi darauf programmiert sind, dem Fürsten der Luft zu dienen, wie kann er diese Menschen mit sich in Verbindung bringen, wo er doch heilig ist? Und deshalb musste Jesus sterben, damit er die Beziehung, die Gerechtigkeit wieder herstellen konnte. Und so landete Gott einen Doppelschlag gegen Satan. Und wisst ihr, wie der aussah und aussieht? Epheser 4, Vers 9. Also hier gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wenn hier steht, so sagt Paulus, er ist hinaufgestiegen, also hier heißt es von Jesus, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu füllen. Könnt ihr mir noch folgen? Also das Erlösungswerk Jesu begann damit, dass Jesus hinabgefahren ist in den Bereich des Todes, buchstäblich dem Feind unter seine Füße getreten, bitte? Ja, genau, getreten hat und dann hinaufgefahren ist in den Himmel. Stell dich mal das so wirklich so bildlich vor. Hier ist der Bereich der himmlischen Orte. Mit den Füßen Jesu auf Satan. Mit dem Kopf erhoben. Zu Rechten Gottes sitzend. Ist es nicht wunderbar? Auf dem tiefsten Punkt und an dem höchsten. Was fehlt? Die Mitte, der Leib, der Körper. Das ist spannend. Ich möchte mal ein bisschen, fliege mal so ein bisschen, um uns eher nur mal so einen Überblick zu geben. Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Epheser 1, 22 bis 23. Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Stellt ihr das bildlich vor? Alles, sag alles. Alles ist unter Jesu Füßen. Okay? Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr in seiner ganzen Fülle, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Also nochmal, alles unter seinen Füßen, da hat er nebenbei sogar die Schlüssel des Todes und des Hades mitgenommen, als er aufgefahren ist in den Himmel. Cool, oder? Füße, da ist alles drunter. Haupt, aufgefahren in den Himmel, zu Rechten Gottes, wo er eintritt für uns im Gebet. Und wir, sein Leib, er lebt mit seiner ganzen Fülle in seinem Leib, also der Gemeinde. Wir sind quasi das Bindeglied zwischen Füße Jesu, wo alles drunter ist, und Haupt, aufgefahren in den Himmel, zur Rechten Gottes sitzen, eintretend für uns, für den Leib, wo die ganze Fülle dann in uns und durch uns lebt, in den himmlischen Örtern. Das ist unser Thema, Leute. Folgt ihr mir noch? Seid ihr immer noch dabei? Gut. Also Gott bringt Menschen, Sünder, ja, Sünder, aus dem Grab, in dem sie sich befunden haben, hin zu den himmlischen Orten. Von hier aus setzt Jesus diese Menschen, nun Heilige, nicht mehr Sünder, frei als sein Leib, als sein Körper, diesen Auftrag in der Fülle Jesu Christi zu leben, nämlich wiederum Menschen aus diesem Tod, aus diesem Grab herauszuholen und auch zu Gott zu führen. Ich finde dieses Bild so kraftvoll. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden bindest, wird im Himmel gebunden, was du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Das ist unsere Aufgabe als Leib Jesu. Das hat er, jetzt ist das Bild vollständig. Merkt ihr? Das Bild ist jetzt vollständig von den himmlischen Örtern, deren Autorität Jesus quasi zurückerobert hat, mit den Füßen auf Satan stehen, mit dem Haupt in den himmlischen, zu Rechten Gottes sitzen und mit seinem Leib, der diese Autorität übernommen hat, übergeben bekommen hat von Jesus Christus. Und so heißt es jetzt, und jetzt müsst ihr aufpassen, Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten, also alles, was in diesen himmlischen Örtern existiert, Engel, Dämonen, Satan, alles, ja, damit diesen Bereichen, diesen Wesen, diesen Mächten, diesen Gewalten durch die Gemeinde, sag mal durch die Gemeinde, durch die Gemeinde, also sprich durch wen? Es gibt nicht die Gemeinde. Hier ist gemeint durch dich und durch mich. Also durch dich und mich. Kundgetan werden die mannigfaltige Weisheit Gottes. Also Gott gebraucht die Gemeinde als Vorbild, als Zeugnis für die Fürstentümer, für die Mächte, für die Dämonen. Also Gott will diesen Mächten der Finsternis und auch den Engeln durch die Gemeinde etwas zeigen, etwas vermitteln. Sie sollen Zeugnis geben davon, sie sollen ein Vorbild geben. Für was? Für was sollen sie Zeugnis geben? Und das ist das Hauptthema vom Epheserbrief, nämlich für die Gnade durch Jesus. Zum Beispiel lesen wir Epheser 1 ab Vers 6. Und das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Ein Kapitel weiter heißt es, Kapitel 2, ab Vers 5. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade sei. Hey Leute, wenn innerhalb von 2, 3 Versen 3, 4, 5 Mal das Gleiche wiederholt wird, da legt Gott so dermaßen einen Fokus drauf. Gottes Gnade, ihr seid erlöst, ihr seid errettet worden. Gott hat euch vergeben, durch Jesu Blut seid ihr frei. Das ist die Gnade, die Botschaft der Gnade im Epheserbrief. Und Gott gebraucht uns. Diese Gnade zu Zeugnis zu geben von dieser Gnade, diesen allen Wesen und Wirken, die es in den himmlischen Örtern gibt. Gott gebraucht dich und mich dafür. Also wir als Gemeinde haben hier eine aktive Rolle darin, den Herrschern und Autoritäten im Himmel, also in dieser himmlischen Atmosphäre, in diesem übernatürlichen Bereich, die Gnade Gottes bekannt zu machen. Wie es durch unseren Lebensstil, durch das, was wir sagen und tun, sollen diese Wesen erkennen, dass Gott gnädig ist, dass Gott vergibt, dass Gott freisetzt. Wow! Und deswegen ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Wesen gegen die Mächte und gegen Gewalten der Finsternis. Weil der Feind genau das angreift. Und wie macht er das? Nochmal bei dem Bild zu bleiben. Diese himmlischen Orte, diese übernatürliche Welt. Es gibt hier 2 Konstanten und eine Variable. Die erste Konstante ist Jesus, der seine Füße, der unter seinen Füßen ist alles unterordnet, unterworfen worden. Haben wir vorhin gelesen, könnt ihr euch erinnern? Das ist die erste Konstante. An den kann Satan nichts rütteln. Da kann er nichts tun. Die zweite Konstante, Jesu Haupt, erhoben, sitzt zur Rechten Gottes, tretet ein für seine Gläubigen. Kann daran Satan irgendwas ändern? Kann er nicht. Drittens, denn das ist die einzige Variable, die Gemeinde, berufen durch die Fülle Jesu Christi, die in der Gemeinde ist, das, was auf Erden gelöst werden soll, im Himmel zu lösen und umgedreht und dann auch freizusetzen oder zu binden. Also Autorität zu nehmen, um das geht's ja. Und das ist die einzige Variable. Und jetzt glaubt mal, an was Satan ansetzen wird. An den 2 Konstanten oder an der Variable? Also da, wo etwas zu verändern ist, genau da wird er natürlich ansetzen, oder? Und deswegen ist im Epheserbrief, wie Steffi letzten Sonntag spontan über die Waffenrüstung gepredigt hat, deshalb ist es so ein Kriegsbild, was uns hier aufgezeichnet wird vom Apostel Paulus. Aber wisst ihr, Satan hat keine Macht. Und deshalb muss er Täuschung einsetzen. War genauso wie bei Eva so. Er setzt Täuschung ein. Und so nahm sie den Apfel und sie denkt sich gar nichts dabei. Ist doch gar nicht so schlimm, einen Apfel zu essen. Vielleicht hatte sie Verlangen, einfach nur Hunger. Ja. Hey, was ist schon tragisch, wenn ich jetzt einen Apfel esse, oder? Nicht so schlimm. Aber das ganze Weltbild hat sich dadurch verändert, durch diese eine Tat von Eva und nachher auch Adam. Und was ist die Waffe, die er bei dem Leib Jesu Christi ansetzt? Bei dem Körper, also sprich bei der Gemeinde, bei den Gläubigen. Was ist die scheinbar harmlose Waffe, mit der er uns, also mit der Satan uns täuschen will? Ist doch nicht so schlimm. Epheser 4. In Vers 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Steile Aussage, oder? Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und davor wird auch der Bereich genannt. Und hier möge man jetzt vielleicht als Christ sagen, da zählt jetzt Paulus Sünden auf, wie ja, sexuelle Sünden, ja, Ehebruch und jemanden zu ermorden oder zu bestehlen und keine Ahnung was, und fasst das Ganze zusammen mit, gebt dem Teufel keinen Raum. Nein, er beschränkt sich auf eine Sache. Und wisst ihr, was hier steht? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das ist die einzige Sache, die Paulus hier aufschreibt. Krass, oder? Wenn ihr zornig seid, also es meint Ärger, Verstimmung gegenüber jemand anderen, eine Verärgerung, also Dinge, die in der Gemeinde gegeneinander in irgendeiner Art und Weise gerichtet sind oder aufeinander. Und Paulus warnt die Gläubigen, die Sonne nicht untergehen zu lassen in ihrem Zorn. Krass, oder? Sonst gebt ihr Raum dem Teufel. Paulus sagt hier nicht, dass wir nie wütend werden dürfen. Dass wir nie auch mal Ärger fühlen oder was auch immer. Aber Paulus sagt, wenn du wütend bist, schlaf niemals drüber. Niemals. Beschäftige dich sofort damit. Wende die Gnade an, die Gott dir gegeben hat. Bei dieser Person, wo du meinst, du dürftest jetzt ärgerlich sein drauf oder drüber. Ich meine, Ärger ist eine normale Emotion, oder? Da kann man sich jetzt nicht unbedingt gegen wehren. Das ist, manche Situationen führen einen dazu. Genau wie das Verlangen von Eva, diesen Apfel zu essen. Gegen die Emotion kannst du im ersten Moment gar nichts machen. Und Ärger erscheint auch erstmal als echt ein kleines, harmloses Problem. Wer würde das in die gleiche Kategorie wie Ehebruch und Mord setzen? Niemand von uns, oder? Und trotzdem ist es das Einzige, was Paulus hier aufführt. Gebt dem Teufel keinen Raum. Ach, das macht ja jeder. Ist doch harmlos. Gehört ja zum Leben dazu. Und so wird dieser Bereich zur größten Strategie Satans. Mit schrecklichen und ewigen Konsequenzen, wie bei Eva im Garten. Was Paulus sagt ist, versäume nicht, denen zu vergeben, die dich verletzen. Damit du nicht einen Zuständigkeitsbereich für den Teufel schaffst. Also eine offene Tür. Etwas, worüber eigentlich die Gemeinde Autorität bekommen hat, Gerichtsbarkeit bekommen hat, wirklich eine Macht, eine Autorität bekommen hat von Jesus, hier zu regieren und zu herrschen, damit du das nicht abgibst an den Teufel. Der Teufel braucht diese Autorität so dringend. Er braucht einen Stand in der himmlischen Welt, um agieren zu können. Und sobald wir dadurch die Tür öffnen, kommt er rein. Er kann hineindringen in diese himmlischen Orte und zu töten, zu stehlen, zu alles, was er so ist. Also er bekommt wieder Einlass in ein Gebiet, wo eigentlich Jesus ihm entzogen hat. Cool, nicht cool, sondern krass, oder? Es ist doch echt krass. Also er bekommt Einlass, wo er eigentlich schon vertrieben worden war. Und nur deswegen, weil Christen durch ungelösten Zorn dieses Zeugnis, was sie eigentlich abgeben sollen von der Gnade Gottes. Ja, sie sind beauftragt worden durch ihr Reden und durch ihr Tun, die Gnade Gottes wirklich zu repräsentieren. Aber in diesem Fall, wenn wir Zorn über den Sonnenuntergang hinaus zulassen, leugnen wir die Gnade Gottes. Anstatt zu vergeben, entscheiden wir uns dafür, den Täter für seine Straftat bezahlen zu lassen. Und wenn wir Täter nicht vergeben, dann vorenthalten wir ihnen die Gnade, die wir aber von Jesus bekommen haben. Und Leute, der täuscht. Das ist jetzt nicht so ein Riesending, der hat mich jetzt verletzt es scheint offensichtlich nicht so das Riesending zu sein. Aber allein so dieses, ich habe ihn ja vergeben. Da kommt aber eine Klammer auf und aber Doppelpunkt, Punkt, 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 Klammer zu. Und hier möchte ich euch sagen, Leute, wenn Jesus dir etwas vergibt, gibt es dann ein, Klammer auf, aber trotzdem, der Alex, muss mal gucken und gefühlsmäßig ist da trotzdem noch was in mir. Macht Jesus das? Wenn Jesus uns vergibt, dann wirft er die Sünde ins tiefste Meer. Es ist so weit entfernt wie der Morgen vom Abend. Also sprich, es gibt keine Verbindung mehr. Es gibt keine Verbindung mehr. Und was wir repräsentieren, wenn wir an Zorn und an irgendeiner Art von Ärger festhalten, ist, dass es eben nicht ausreicht. Gnade reicht nicht aus. Dabei hat Jesus uns alles vergeben. Dabei hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Also so wird das neue Leben, was Gott uns gegeben hat, nicht sichtbar sein. Letztendlich sind wir in alte Muster zurückgekehrt, die Satan verwendet, um zu kontrollieren, um zu schaden. Echt ein schlaues System, oder, was Satan hier hat? Ihr schaut jetzt alle so betröppelt. Könnt ihr mir folgen? Könnt ihr meinen Gedankenlauf verfolgen? Wenn wir ungelösten Zorn dann noch nehmen, mit etwas, was im Epheser 4 dann weiter steht, wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben und dann heißt es gleich darauf, zwei Verse weiter, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, damit zu bestätigen, dass ihr Eigentum, sein Eigentum geworden seid. Hey, wir haben die Traurigkeit des Heiligen Geistes auf ganz andere Dinge bezogen. aber es macht den Heiligen Geist traurig, wenn wir die Gnade, die wir selber bekommen haben, nicht den Wirken und den Mächten und den Autoritäten der himmlischen Örtern widerspiegeln. Wenn wir nicht Zeugnis sind dessen, sondern wenn wir an Ärger festhalten. Das macht den Heiligen Geist traurig. Und das ist eine zerstörerische Kombination. Wenn wir dem Teufel Raum geben, durch Dinge, die wir innerlich irgendwie festhalten, und da kannst du 100-mal sagen, mit Worten aussprechen, oh, den habe ich schon längst vergeben. Aber du merkst, wie du innerlich trotzdem ein Grummeln festhältst. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du ihn noch nicht unter der absoluten Gnade Gottes freigesetzt hast. Grundsätzlich sind das genau die zwei Züge, die dem Teufel zur Verfügung stehen, um einen Gegenangriff zu starten. An Jesus kommt er nicht ran. Aber an uns Christen, die wütend aufeinander sind, in irgendeiner Art und Weise, und wenn es nur die ganz kleine, so ein ganz kleines so Ressentiments, die man so hat, so wo man den anderen dann doch nicht so ganz loslassen kann. Die wütend aufeinander sind, sie wandeln nicht im Licht der Gemeinschaft, wie es so ausgedrückt wird. Und dies wiederum verhindert, dass das Blut Jesu unsere Gerechtigkeit geworden ist. Wenn wir nämlich nicht anderen vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Und Paulus sagt es hier, wir geben Raum dem Teufel. Aufgrund dessen ist der Heilige Geist betrübt. Die Fülle, die Jesus uns gegeben hat, wird die weniger. Tragisch, oder? Was für Auswirkungen. Und so ist es das allererste, worauf wir gucken müssen, wenn wir zum Beispiel erleben, dass in der Stadt echt auch geistliche Mächte am Wirken sind. Wenn Unruhe da ist, wenn Sterblichkeitsrate, wenn Kriminalitätsrate oder Gewalt oder Alkoholismus oder. Wenn das irgendwie, also unverhältnismäßig stark da ist, finde ich einen blöden Ausdruck. Aber wenn wir merken, hier haben Mächte und Autoritäten wirklich etwas im Griff, dann sollten wir niemals zuallererst irgendwelche Dämonen gebieten. Oder niemals zuallererst, hey Leute, bete nicht um Erweckung, wenn du nicht an diesem Punkt schon vorüber bist. Bete nicht um Befreiung von Dämonen oder, wenn du nicht an diesem Punkt vorübergegangen bist. Es wird nichts nützen, es wird dir sogar schaden, weil du dem Teufel Raum gibst. Und so ist das der allererste Schritt, wenn wir merken, hey, was ist denn hier los? So viel Gewalt, so viel Sünde in unserer Umgebung, was auch immer. Dann zuallererst mich selber anzugucken. Lasse ich irgendeine Art von Spaltung zu? Irgendeine Art von Ärger? Irgendeine Art von Dingen, wo ich festhalte, wo ich an dem Leid, was mir Menschen getan haben oder anscheinend Menschen getan haben, dass ich das dann doch nicht loslasse? Das ist der allererste Punkt, liebe Christen, liebe Mitchristen der Oase. Ich möchte, heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 8, ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer und Frauen, ergänze ich jetzt mal, hier ist es immer auch beides gemeint, also ihr Gläubigen, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Oh, Paulus weist hier auf die Notwendigkeit hin, Zorn und Zwietracht wirklich zu beseitigen, als Voraussetzung dafür, um alle Menschen für Jesus zu erreichen. Johannes 17, Vers 21 sagte sehr gleich, ja, sie sollen alle eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du mit mir bist und ich in dir, sollen auch sie fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt, dass die Gemeinde, die Einheit unter den Gläubigen, Voraussetzung dafür ist, dass die Welt glauben kann. Das Schlachtfeld ist der himmlische Ort. Ich komme zum Ende. Das Schlachtfeld sind die himmlischen Örter. Hier müssen wir uns gegen die Pläne des Teufels behaupten. Und dies sind nicht eine Nebensache, Leute. Für uns Westler ist diese himmlischen Orte sind Nebensache. Aber es ist die eigentliche Welt, in der wir leben. Und wenn wir auf seine List und wenn wir auf seine Täuschung reingefallen sind, dann müssen wir diese Autorität, diese Gerichtsbarkeit, die wir an Satan übergeben haben, zurückfordern. Seht ihr das auch so? Um wieder Autorität zu haben, den verlorenen Boden wieder zurückzuerobern. Und so frage ich euch, und Leute, manch einer denkt sich jetzt, wieso hält er denn heute die Predigt? Läuft da so viel schief? Ich mache gerade eine Schulung durch, nennt sich Ecclesia Accelerator, um eine Gemeinde hinzuführen zu einer Position, wo sie Menschen für Jesus erreicht und die Gesellschaft durchdringt. Und diese Message war die Message dieser Woche, wo Hunderte von Christen weltweit von Ezio Woso, dem Gründer und Leiter von Transform Our World, mit als eine der Voraussetzungen hineingebracht hat in jeden Kontinent. Also wenn du jetzt meinst, es ist eine direkte Du-Botschaft an dich, na, weil du jetzt in der Oase bist, dann sage ich ja, sie ist es nämlich auch an mich, aber ich sage genauso, das ist das, wo Gott seinen Finger weltweit drauf legt. Die ganzen Gemeinden. Warum sollte das gerade uns als Gemeinde gelingen, dass uns durch unseren Umgang miteinander wir wirklich Vorbild sind, Zeugnis sind für die Gnade Gottes, Zeugnis sind vor den himmlischen Mächten und Autoritäten. Warum sollte uns das als Gemeinde gelingen? Ich frage euch, warum nicht? Warum sollte uns das nicht gelingen? Ich frage euch, gerade so in diesen Situationen, wo wir Groll auf jemand hegen, warum sollte gerade uns das gelingen, niemals irgendeine Verärgerung, die wir haben über jemanden aus der Gemeinde, warum sollte uns das nicht gelingen, das eben nicht mehr über den Sonnenuntergang hinauszunehmen. Warum sollte es uns das gelingen? Ich frage euch, warum sollte es uns nicht gelingen? Ich glaube, wir haben das Potenzial dazu. Und es ist nichts, was wir hier als die Gemeinde machen müssen. Leute, ich mache jetzt nicht einen Aufruf, die Gemeinde muss jetzt Buße tun. Die Gemeinde gibt es nicht. Sonst bist du und ich. Also es ist nicht etwas, wo wir auf die Gemeinde schieben können. Sonst bist du und ich. Leute, und ich habe diese Woche Buße tun müssen. Ich war so von dieser Botschaft von Etzel, wo so war ich so tief berührt. Und ich glaube, dass Gott es möchte. Gott möchte es weltweit tun. Dass Menschen frei werden davon, Gemeinden frei werden davon, um in ihr Potenzial hineinzukommen. Aber es ist etwas, nur was nur du und nur ich, jeder für sich tun kann. Und Leute, wir haben eine riesige Entwicklung hinter uns, die so manchen Umsturz mitgebracht hat. Also eine Gemeinde hin zu einer gegenwartszentrierten Gemeinde. Das war wirklich, wie wenn du einen Dampfer komplett die Richtung wechseln musst, alles dafür tun musst, dass die Gegenwart Gottes wirklich das A und O, das Ausschlaggebende ist. Und wir haben unseren Preis dafür auch bezahlt. Aber das war der Weg, den Gott mit uns als Gemeinde gegangen ist. Und das, was Gott jetzt tut, ist meines Erachtens wieder so ein Mega-Shift. Dass Gemeinde in unseren Köpfen nicht diese vier Wände sind, mit ihren ganzen Programmen und den Sonntagsgottesdienst und. Dass Gemeinde wieder etwas wird, wozu es geboren wurde. Nämlich lediglich ein Ort, wo man in der Gegenwart Gottes ihn anbetet, heil wird, aber vor allen Dingen durch die Leiter auch und durch die Gaben, die jeder reinbringt, zugerüstet, freigesetzt wird, um hinauszugehen und in den himmlischen Orten ein Zeugnis zu sein der Gnade, der Vergebung von Gott. Dieser Bereich ist meines Erachtens, je mehr ich mich damit beschäftige, mindestens ein gleicher Kraftakt, eine Gemeinde in diese Richtung zu führen. Zu realisieren, es gibt nicht die Gemeinde und die Gemeinde müsste jetzt mal das und das und das tun, sondern ich und du und jeder Einzelne, bringt sich und opfert regelrecht sein Leben dafür. Dass das, was er selber erlebt hat, wirklich aus dem Grab des Todes von Gott herausgezogen wurde, mit ihm zusammen an den himmlischen Orten sitzt, berufen ist als sein Leib mit der Fülle von Jesu Christi, Autorität zu haben und sie auch zu leben, um die Menschen da draußen, die Gesellschaft, ganze Städte, auch wirklich mit aus diesem Grab zu holen, aus diesem Herrschaftsbereich, aus dem Leiden von Satan. Lassen wir uns darauf ein. Aber das bedingt oder das setzt voraus, dem Teufel keinen Raum zu geben. Bist du dabei? Möchtest du alles dazu tun? Es wird niemand anders für dich übernehmen. Wirst du ein Ja dazu haben und dich einklinken da drin? Und wenn wir das tun, Leute, dann haben wir echt eine Auswirkung. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil die Fülle Jesu Christi in uns lebt, in jedem Einzelnen. Wir werden es erleben. Aber das wird nicht geschehen, indem wir einfach nur beten und fasten und gebieten, sondern zuallererst, indem wir die Gnade Jesu reflektieren. Das, was wir selber erlebt haben. Lass uns Zeugnis der geistlichen Welt geben, was die Erlösung Jesu, die Gnade Jesu bedeutet. Und wenn es nur deswegen ist, dass du über deinen Zorn nicht die Sonne untergehen lässt, wenn es nur deswegen ist, weil du den Blick hinwendest auf die geistlichen Orte, auf den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, dass du Zeugnis gibst den Dämonen und Satan und den Engeln von der Gnade Jesu, die du selber erlöst hast, gibst du Zeugnis, indem du diese Gnade auch anderen gewährst und komplett loslässt, so wie Jesus uns komplett freisetzt. Wir werden es erleben, weil es einfach der Auftrag Jesu ist. Hier müssen wir nichts erbetteln und erflehen. Jesus möchte durch dich und mich Menschen aus der geistlichen Finsternis, aus dem geistlichen Tod herausziehen. Wenn ihr wollt, steht nochmal auf, bitte. Manch einer hat vielleicht jetzt doch das Bedürfnis, auch zu sagen, Gott, vergib mir. Da möchte ich jetzt einfach die Gelegenheit dafür geben. Wie gesagt, ich bete jetzt nicht ein kollektives, Herr, vergib uns als Gemeinde. Das ist hier nicht, das würde zu nichts führen. Aber wenn du hier und jetzt einfach auch irgendwo vom Heiligen Geist berührt bist, dass du in irgendeiner Art und Weise und bei manchen Situationen oder bei manchen Menschen merkst, du hast nicht losgelassen. Du hast vielleicht mit Worten Vergebung ausgesprochen, aber in deinem Herzen ist was zurückgeblieben. Dann ist es jetzt echt deine Aufgabe zu sagen, Gott, vergib mir, dass ich hier nicht Zeugnis deiner Gnade war, Jesus. Dann tu das jetzt. Herr, vergib mir, wo ich nicht wirklich losgelassen habe. Herr, vergib mir, wo ich beim Menschen doch etwas in meinem Herzen zurückbehalten habe. Vergib mir. Vergib mir, wo ich hier nicht bezeugt habe, nicht in der himmlischen Welt bezeugt habe, wie endgültig und absolut und hundertprozentig Jesus deine Gnade ist, Herr. Amen.